will ja gar nicht mich lustig machen über das Bedürfnis von Menschen nach Versöhnung. Ich weiß schon, wo das herkommt. Das Problem ist nur, wenn dieses Bedürfnis verallgemeinert und allen anderen übergeholfen wird, und zwar so weit übergeholfen wird, dass man Danke dafür sagt, obwohl die andere Seite es überhaupt nicht angeboten hat. Und das auszuhalten, dass mit der Shoah und mit der Gewalt, die bis heute passiert, eine Art Untröstlichkeit verbunden ist, die ja nicht einfach weggeht, weil die andere Seite ein paar Steine hinlegt und sagt, das ist jetzt unser Gedenkort.
Hand aufs Hirn.
Willkommen bei Hand aufs Hirn, dem Podcast von Apollon, dem Dossier der Bayerischen Staatsoper. Mein Name ist Christopher Warmuth, ich bin Dramaturg in der Bayerischen Staatsoper und bei Hand aufs Hirn spreche ich mit den Gästen weniger über die Opern, sondern mehr über die gesellschaftspolitischen Themen unserer Stücke. Daher ist Max Czollek heute unser Gast. Er wird heute über das Erinnern in Deutschland seit 1945 mit uns nachdenken. Warum erinnern wir in Deutschland so, wie wir erinnern? Was läuft beim deutschen Erinnern falsch? Und wie könnten wir denn individuell und kollektiv erinnern? Wir sprechen heute über Erinnerungskultur, weil die Passagierin, unsere aktuelle Neuproduktion, auf einer Geschichte von Sophia Posmisch basiert. Sophia Posmisch überlebte das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Sie war dort von 1942 bis 1945. 15 Jahre nach dem Krieg war Sophia Posmisch auf einer Dienstreise mit ihrem Mann in Paris und dort hat sie geglaubt, in einer Menschenmenge ihre ehemalige Aufseherin Anneliese Franz Deutsch sprechen zu hören. Es war nicht Anneliese Franz, ihre Aufseherin, aber ihr Mann ermutigte sie dann trotzdem, diese Begegnung, diese Geschichte literarisch zu verarbeiten. Und genau dieses Werk war die Grundlage der Oper vom Komponisten Mieczysław Weinberg. Die Oper spielt zu Beginn auf einem Ozeandampfer. Lisa und Walter, ein deutsches Ehepaar der Nachkriegsjahre, wollen Ende der 1950er aus Deutschland nach Brasilien ausreisen. Doch die Aufbruchsstimmung in dem Stück hält nicht lange an, weil in einer Passagierin glaubt, Lisa Martha wiederzuerkennen, eine ehemalige Insassin im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Lisa wiederum war ebenfalls in Auschwitz, sie war bei der SS und Marthas Aufseherin. Und mit der Begegnung in der Oper drängt sich ab dem Moment die Vergangenheit ins Bewusstsein der Täterin. In der Münchner Neuproduktion wird es neben diesen beiden Zeitebenen, also 1940er und 1950er, eine dritte Zeitebene geben, nämlich unsere heutige. Und das hat damit zu tun, dass die Münchner Neuproduktion die erste Produktion ist, die nach dem Tod der Autorin Sophia Posmisch stattfindet. Bevor nämlich Max Czollek uns auch mehr darüber erzählt, wie sich das deutsche Erinnern möglicherweise ändert, wenn die letzten Zeitzeuginnen verstummt sind, fragen wir erstmal, wer ist denn eigentlich Max Czollek?
Max Czollek ist Autor, Kurator und Lyriker. Er studierte Politikwissenschaft an der TU Berlin und schloss sein Promotionsstudium am Zentrum für Antisemitismusforschung ab. Er ist Mitglied des Lyrikkollektivs G13 und Mitherausgeber des Magazins Jalta, Position zur jüdischen Gegenwart. Max Czollek wurde unter anderem 2017 mit dem Bonner Literaturpreis und 2021 mit dem Deutschen Fernsehpreis für Freitagnacht-Jews ausgezeichnet. Seit 2021 ist er Co-Kurator des Projekts Coalition for a Pluralistic Public Discourse. Im Frühjahr 2022 war er Kurator der Ausstellung Rache, Geschichte und Fantasie am Jüdischen Museum Frankfurt. Neben den Gedichtbänden Druckkammern, Jubeljahre sowie Grenzwerte erschienen unter anderem seine drei Essays Desintegriert euch, Gegenwartsbewältigung und zuletzt Versöhnungstheater. Alle drei Werke beschäftigen sich mit der deutschen Vergangenheit seit 1945. Ihm geht es in seiner Auseinandersetzung viel um die deutsche Vergangenheitsbewältigung der Dominanzgesellschaft. Aber noch intensiver fragt er sich, wie kann das morgen aussehen?
Wunderschönen guten Tag, Max Czollek.
Hallo, schön hier zu sein.
Ja, bei uns in der kommenden Neuproduktion geht's auf einer Metaebene um die Frage, wie erinnern wir überhaupt, was passiert, wenn diese Zäsur, in der wir gar nicht genau wissen, wann sie zu Ende ist, nämlich die letzten Zeitzeuginnen verstorben sind. Wie gehen wir damit gesellschaftlich um? Du hast 3 wunderbare Essays geschrieben, die auch hier vor uns liegen. Und um da so ein bisschen die Einflugschneise zu kriegen, würde ich gern von dir wissen, warum der Begriff Gedächtnistheater für dich so zentral war und was der eigentlich bedeutet.
Also der Begriff Gedächtnistheater kommt nicht von mir, der kommt von Michael Bodemann, einem Soziologen, der die meiste Zeit seines Lebens in Kanada gelehrt hat und jetzt aber wieder, muss man sagen, in Deutschland lebt. Und der hat 1996 ein Buch unter diesem Titel veröffentlicht mit dem Untertitel Die Erfindung der jüdischen Gemeinschaft in der deutschen Erinnerungskultur. Und damit ist eigentlich schon ganz viel gesagt, nämlich die Tatsache, dass eine nicht-jüdische Dominanzkultur in diesem Land eine Nachfrage erzeugt in ihrer Erinnerungsarbeit nach ganz bestimmten jüdischen Figuren, die auf eine bestimmte Weise ausgestattet sind, bestimmte Emotionen vermitteln, eine bestimmte Geschichte erzählen und damit auch auf bestimmte Themen festgelegt sind. Und das war für uns so ein bisschen so ein Abstoßungspunkt damals. Wenn ich uns sage, dann meine ich Sascha Meyerner Salzmann und viele andere junge jüdische KünstlerInnen, um darüber nachzudenken, was eigentlich die Bedingungen sind, unter denen unsere eigenen künstlerischen Praxen und auch öffentlichen Beiträge sichtbar, wahrnehmbar werden. Und unser Eindruck war, dass die deutsche Erinnerungskultur, das sogenannte Gedächtnistheater, diese Wahrnehmbarkeit und auch unsere Arbeit am Ende grundlegend einschränkt. Und wir haben dann dieses Konzept benutzt, um uns abzustoßen in das Konzept hinein der Desintegration, zu sagen, gut, also wenn die deutsche Seite bestimmte jüdische Figuren braucht, um sich die Geschichte ihrer eigenen Gutwerdung zu erzählen, dann wollen wir da nicht mitspielen, sondern wir wollen eigentlich etwas anderes erzählen. Und dieses andere, dafür musste man erstmal eine Art Raum kreieren. Und der Raum, den wir da kreiert haben, den haben wir den Raum der Desintegration genannt, also einen, in dem wir rausgehen aus dem Theater und sagen, spielt doch euer Theater alleine, wir gehen an den Strand und essen da Falafel.
Also zum Beispiel, wenn die Bayerische Staatsoper dich zu einem Podcast einlädt und von dir gewisse Dinge als Token haben möchte, dann dienst du in gewisser Weise, also ich, ne, selbstkritisch betrachtet, in einer Aufführung in diesem öffentlichen Gedächtnistheater.
Also immer, ich glaube, man kommt da nicht raus. Ich glaube nicht an die Möglichkeit, aus den Strukturen auszutreten, in denen man sozialisiert ist und in denen man sich bewegt. Das gilt, glaube ich, für jede Form der politischen Kritik. Ich finde, da war zum Beispiel die Corona-Krise instruktiv. Egal, wie ich zur Nation stehe, ich werde beatmet und jemand, der in einem Flüchtlingsaufnahmelager auf Lesbos ist, nicht. Also sozusagen, ich profitiere von diesem System und ich bleibe in diesen Strukturen, auch wenn ich sie kritisiere. Das finde ich wichtig, weil ich manchmal das Gefühl habe, Leute glauben, mit der Kritik ist bereits der Ausstieg vollzogen. Ich glaube, das fällt uns immer wieder auf die Füße, weil Leute wie gar nicht glauben können, dass sie bestimmte Gewaltstrukturen, zum Beispiel Rassismus oder Antisemitismus oder Sexismus oder was auch immer, reproduzieren, weil sie sind doch kritisch. Ich sage, aber das eine bedeutet doch nicht das andere. Genau wie Vielfalt nicht automatisch Solidarität bedeutet, was wir ja nun auch spätestens seit dem 7. Oktober in Deutschland sehr genau vor Augen geführt bekommen haben. Ich glaube, das Interessante für uns, wo wir in Bewegung gekommen sind, was uns sozusagen eine Art Handlungsfreude und damit auch eine Art Handlungsmacht gegeben hat, war zu sagen, wir erklären jetzt nicht zum 100. Mal, dass Juden nicht die Welt regieren. Wir erklären nicht, warum diese Zuschreibung einschränkend und auch falsch und vielleicht in letzter Instanz auch irgendwie antisemitisch sind, sondern wir sagen, wenn ihr dieses Spiel spielen wollt, dann spielen wir dieses Spiel. Und im Mitspielen, im Aufnehmen dieser Zuschreibung entsteht plötzlich eine Situation, in der das Gegenüber auch mitredet oder auch die Regeln mitbestimmen darf. Die Desintegration war der Versuch, diese Zuschreibung aufzunehmen und zurückzuspielen. Wenn wir eure Juden sind, haben wir damals gesagt, dann seid ihr auch unsere Kartoffeln. Also dieses Zurückspiegeln einer Zuschreibung, die die jüdische Seite die ganze Zeit erlebt und zu sagen, hey, Moment mal, warum erklären wir eigentlich immer wieder das Gleiche? Ist nicht eigentlich alles schon da, was die Leute wissen müssten? Und mangelt es wirklich an Informationen oder muss man nicht eigentlich sagen, ey, wenn ihr denkt, Juden regieren die Welt, dann zu Recht, weil wir regieren sie wirklich. Und jetzt machen wir mal ein Stück darüber, was es heißt, die Welt zu regieren und die Dinge endlich mal so einzurichten, dass sich die Geschichte nicht wiederholt.
Mhm. Von Desintegriert euch über Gegenwartsbewältigung bis relativ jung erschienen, Versöhnungstheater. Was hat sich eigentlich, also ich würde erst gerne kurz mit dir auf die quasi jüngere, ganz, ganz junge Vergangenheit gucken, um dann vielleicht nochmal 45 bis heute zurückzuspringen. Was hat sich seit Desintegriert euch verändert und an welchem Punkt sind wir gerade aktuell Januar, Februar 24?
Also vielleicht, also Desintegriert euch ist 2018 erschienen. Das war ein knappes Jahr, nachdem die AfD in den Bundestag eingezogen ist. Man muss auch sagen, das war so ein bisschen der Startschuss für diese Essays und für meine Auseinandersetzung mit der deutschen Gegenwart. Und jetzt kann ich ganz persönlich antworten und sagen, also über diese drei Essays scheint mir, habe ich für mich eine deutsche Gegenwart ausgemessen, so wie ich glaube, wie diese Konstellation funktioniert, in der Vorstellungen deutscher kultureller Dominanz zusammengehen mit Vorstellungen deutscher Integrationserwartung und Forderung und Vorstellungen deutscher Wiedergutwerdung in der Erinnerungskultur und der Frage, welche Rolle die jüdischen Figuren, aber auch andere Figurationen von Minderheiten darin spielen. Das ist so ein bisschen der Fokus und diese Theatermetapher hat mich da drin begleitet die ganze Zeit vom Gedächtnistheater bis jetzt zum Versöhnungstheater, bei dem ich selber versuche, sozusagen 20 Jahre nachdem oder 25 Jahre nachdem Michael Bodemann sein Buch veröffentlicht hat, eine Art Aktualisierung vorzunehmen, weil natürlich die Erinnerungskultur seit den 90er Jahren auch eine andere geworden ist. Und ich denke, da sehen wir einfach auch in den letzten 5 Jahren Dinge, die, wo immer klarer wird, etwas, was in den 90ern anfängt, nämlich diese Vorstellung, dass die erfolgreiche Aufarbeitung als eine Art Legitimation herhält für alle möglichen Figurationen der Normalisierung. Also diese Vorstellung, weil wir gut erinnert haben, dürfen wir XYZ wieder tun. Und es fängt an mit Wiedervereinigen. Also weil wir gut erinnert haben, darf Deutschland wiedervereinigt werden. Das gipfelt dann vielleicht 2006, weil wir so gut erinnert haben, dürfen wir die Deutschlandfahne wieder rausholen. Ne, die Welt zu Gast bei Freunden, endlich gibt es wieder einen positiven Nationalismus. Bis hin zum Heimatministerium, bis hin zu dieser ganzen Idee der Zeitenwende im Zuge der Kriegsausweitung in der Ukraine 2022, bei der Scholz ja diese Rede gehalten hat und im Prinzip gesagt hat, also auch weil wir so gut aufgearbeitet haben, und das erläutert dann Lars Klingbeil, der jetzt SPD-Generalsekretär ist, auch weil wir so gut erinnert haben, dürfen wir auch militärisch wieder nach 80 Jahren der Zurückhaltung einen militärischen Führungsanspruch in der Welt erheben. Das sozusagen, da kommt man so full circle, da merkt man dann, okay, das hat jetzt so, sagen wir mal, 80 Jahre Erinnerungskultur gebraucht, um bei so einem Satz anzukommen. Und das ist eine aktuelle Entwicklung tatsächlich, diese Idee, dass das deutsche Kollektiv, und das muss man schon sagen, das Kollektiv, was sich in der Erinnerungsarbeit immer wieder neu formiert, dass dieses deutsche Kollektiv irgendwie weiter ist, besser aufgearbeitet hat als die anderen, die MigrantInnen zum Beispiel, die es in Deutschland gibt, denen man immer wieder vorwirft, dass sie nicht so weit sind. Und das ist schon spannend angesichts einer Gegenwart, in der wir ja eine Aiwanger-Debatte, eine Reichsbürgerszene, eine AfD bei 20-25% bei Umfragen haben und man ja eigentlich sagen müsste, diese These ist mindestens unplausibel, wenn nicht akut widerlegt.
Ich höre gerade im Zuge der Produktion bei dem Stück, wo wir auch viel über wieder aufbrannenden Antisemitismus, aber auch quasi jeglicher Hass, jegliche Ablehnung, Xenophobie gegen eine Angst vor Fremden, vor Andersartigen, vor Pluralismus. Und ich werde ganz oft gefragt, oder es ist so eine Überforderung fast, dass man sagt so, hey, wie kann das eigentlich passieren? Wie konnte das so weit kommen? Wir sind doch eigentlich viel weiter. Was passiert da eigentlich in dieser Aussage? Wir sind doch eigentlich viel weiter. Wieso? Wo kommt dieser seltsame Schock her?
Ja, ich glaube, also man müsste, glaube ich, wirklich mal wie so ein ganzes Buch nur über die Überraschung schreiben. Dieses Zurückschrecken oder Aufschrecken und zu sagen, mein Lieblingssatz ist, dass so etwas in diesem Land möglich ist. Ich denke mir also ehrlich gesagt, wir wissen doch genau, was in diesem Land möglich ist. Was man damit sagen will, ist, dass nach 45 so etwas wie wieder passiert und da schwingt natürlich eine Hoffnung und auch ein Selbstbild mit, was interessant ist, weil es wirklich stark abweicht von der Wahrnehmung von Juden, Jüdinnen oder der Wahrnehmung von GastarbeiterInnen und ihren Kindern, die ja eigentlich schon immer wissen, dass diese Geschichte nie erfolgreich bearbeitet worden ist, dass die Kontinuitäten der Gewalt durchweg sichtbar und tödlich waren. Ronen Steinke hat dem ein ganzes Buch gewidmet, Gewalt gegen Juden. Aber ein Teil dieser Gesellschaft, ein erheblicher Teil dieser Gesellschaft, zu glauben scheint, dass man das tatsächlich hinter sich gelassen hat und dann wie verwirrt / überrascht ist, wenn sichtbar wird, dass es so nicht stimmen kann. Und das erzeugt eine Situation, in der man immer wieder Dinge, die passieren, als Ausnahmen markiert oder anderes Wort dafür wäre Einzelfälle und andere Dinge als Bestätigung der Regel. Und ich gebe mal ein Beispiel dafür. Zur Jahreswende 2022/23 kam so Mitte Dezember kam es zu einer der größten Razzien seit 1945 in Deutschland, in Westdeutschland, gegen die sogenannte Reichsbürgerszene. Auslöser waren Pläne von verschiedenen Leuten, einer Richterin, einer ehemaligen Bundestagsabgeordneten, einem Bundeswehrsoldaten, einem Adligen und so weiter, die Waffen gehortet hatten, um die Regierung zu stürzen. Ja, also keine Kleinigkeit, würde ich sagen. Und sozusagen darüber gab es 2 Tage oder vielleicht 3,5 Tage relativ belustigte Debatte im deutschen Feuilleton, die Rollator-Gang, weil manche davon schon recht alt waren. Okay, kann man sich denken, gut, also manche deuteten das auch als Ausdruck der Souveränität, der Selbstsicherheit der deutschen Demokratie, dachte ich mir, werden wir sehen, kann ja sein. 2 Wochen später ist Silvester und wer schon mal in Berlin zu Silvester war, ich weiß nicht genau, wie es in München ist, der weiß, dass in Berlin Silvester absolutes Krisengebiet ist so und man im Prinzip schnell nach draußen geht, keine Kapuze anzieht, einen Böller schmeißt und wieder reingeht. Also sozusagen, das ist so in Berlin und in Südneukölln haben ein paar Leute einfach sich wirklich daneben benommen und haben Einsatzfahrzeuge, Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei beworfen mit Böllern und Raketen und geschüttelt und irgendwie kaputt gemacht und so. Nicht okay, ja, ein paar Dutzend Jugendliche aus Südneukölln. Jetzt hat man diese zwei Ereignisse und nach dieser Silvesternacht gab es ungefähr 2 Wochen Debatte darüber, dass man daran sieht, dass die Integration gescheitert ist. Die CDU in Berlin hat einen astreinen AfD-Wahlkampf hingelegt, hat nach den Vornamen gefragt und ist am Ende ins Bürgermeisteramt gewählt worden. Das Ergebnis ist Kai Wegner. Ne? Ich glaube, an diesen 2 Beispielen lässt sich sehr gut nachvollziehen, wie diese Verteilung von Ausnahme und Regel funktioniert. Die Reichsbürger, das sind wir nicht. Und das hat mit uns nichts zu tun, weil wir sind doch anders. Die Jugendlichen in Neukölln, das ist das, was wir schon immer wussten, die Ausländer sind das Problem. Ich glaube, daran funktioniert diese Zuordnung und das Gleiche sehen wir auch in Bezug auf Kontinuitäten der Gewalt, letztlich auch in Bezug auf den Umgang mit Antisemitismus in diesem Land.
Okay, und bei den 2 Beispielen ist es ja die Debatten, die wir dann öffentlich darüber führen, sei es in Talkshows, sei es in Feuilletons, sei es auf zumindest halböffentlichen Veranstaltungen finden, auf einem Raum statt, den wir mit einem Theater vergleichen können. Was da drunter liegt, also diese einerseits Belustigung, eine Distanzierung, also die Rollator-Gang schiebt das Thema ja so weit weg, dass man es auf keinen Fall mehr ernst nehmen muss. Und das andere ist ja, also ich will jetzt nicht den Begriff des Populismus, weil da machen wir 100 Neufächer auf, aber quasi eine Verengung auf die haben es nicht gelernt, die MigrantInnen. Woher rührt es eigentlich? Liegt da was drunter, das eigentlich gedeckelt wird? Nämlich eine Angst davor, dass wir eben nicht richtig erinnert haben, dass da trotzdem was brodelt in der Gesellschaft in jeglicher Form von Kollektiv, was kippen kann und was grausam wird? Also ich will auch so ein bisschen darauf hinaus, dieses nie wieder, ist es vielleicht auch so eine Last, die auf einer Erinnerungskultur liegt, dass man denken könnte, warum emblemieren wir Erinnerung mit dem Ziel nie wieder? Also warum erinnern wir nicht um das erstmal des Ereignisses willen? Oder braucht es eine Koppelung an nie wieder?
Also es ist eine total zentrale Frage, glaube ich, die mich auch im Versöhnungstheater vor allem beschäftigt, wofür erinnern wir eigentlich, wofür findet eigentlich Erinnerung statt? Und da gibt es einfach unterschiedliche Thesen im Raum, würde ich sagen. Und wir können schon sehen, dass eine ganz dominante, wichtige These innerhalb auch so politischer AkteurInnen von Steinmeier über Bundesregierung sagen würden, Erinnerungskultur ist auch dafür da, unser Verhältnis zur Nation zu normalisieren. Das ist übrigens eine These, die bei Aleida Aßmann, einer der wichtigsten Gedächtnisforscherin, Erinnerungsforscherin in Deutschland, auch zentral ist in den letzten Jahren, zu sagen, Erinnerung ist dafür da, dass Deutschland wieder eine normale Nation werden kann. Das ist eine bestimmte Vorstellung von, wofür Erinnerungskultur da ist, die ich nicht teile, aber die gibt's. Eine andere Vorstellung wäre eine, die sagen würde, Erinnerungskultur ist dafür da, die Gegenwart so einzurichten, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt. Dass eine viel stärker auf Veränderung ausgerichtete Art des Erinnerns, vielleicht wie die Initiative 19. Februar in Hanau sagt, erinnern bedeutet verändern. Jetzt ist es kuriose, dass über diesen Spruch des Nividas eigentlich Akteure anzeigen, dass sie diese Art von Veränderung wollen. Und jetzt kommen wir eigentlich ins Herz der Erinnerungsarbeit in Deutschland, dass diese Art der Veränderung dann aber immer ausbleibt. Und das ist, glaube ich, das wirklich Verstörende an der deutschen Erinnerungserzählung, dass sie vor allem eine Erzählung ist. Mhm. Und dass, wie immer, wenn man schaut, wo diese Art der Aufarbeitung eigentlich und der Umstrukturierung der Gesellschaft im Sinne eines Nividas eigentlich stattgefunden haben soll, man sich das ewig entzieht. Man findet diesen Punkt nicht. Und vielleicht also aktuelle Beispiele, damit sozusagen wir Dinge sagen können, die wir alle erlebt haben. Nehmen wir mal den NSU, ja, die Aufarbeitung des NSU, nationalsozialistischer Untergrund, Rechtsradikale, die über 10 Jahre unerkannt oder auf jeden Fall nicht strafrechtlich verfolgt Menschen umgebracht haben. Da kam dann sozusagen das Überraschende ist jetzt nicht, dass sowas in diesem Land möglich ist. Wir wissen, dass rechtsradikale Menschen umbringen, das, was Rechtsradikale quasi tun per Definition. Das Interessante ist, dass bei dem Prozess, der sich dann anschloss über den NSU, klar wurde, dass Sicherheitsbehörden in unterschiedlichen Bundesländern, nicht nur eine, nicht ein Einzelfall, in unterschiedlichen Bundesländern auf merkwürdige Weise verstrickt waren mit diesen Morden, indem Leute durch die Kamera laufen, kurz bevor die Bombe explodiert, die beim Verfassungsschutz, beim Nachrichtendiensten gearbeitet haben, oder dass Menschen auf irgendeine Weise Dokumente zerstört oder geschreddert haben oder Geld besorgt haben oder Waffen oder.
Oder kurz vor dem Mord in dem Kiosk waren.
Kurz vor Mord im Kiosk waren, genau. Also wir sehen, dass es eine Verstrickung der deutschen Sicherheitsbehörden mit diesem NSU gibt. Und jetzt würde man sagen, okay, das ist doch ein Testfall. Also wenn wir sagen, Erinnerungskultur bedeutet nie wieder, dann müssen wir doch immer, wenn klar wird, dass es doch wieder gibt, Konsequenzen ziehen. Dann müssen wir anfangen, Strukturen umzugestalten, so dass dieses nie wieder real wird. Und das Interessante ist jetzt, dass in der Folge der NSU-Aufarbeitung genau diese Strukturveränderung ausbleibt. Mhm. Passiert einfach nicht. Nächstes Beispiel Aiwanger. Man würde ja sagen, also wenn klar wird, dass hier Antisemiten mit in einer Koalition sind, dann muss das Konsequenzen geben. Die Konsequenz bleibt aus. Also wir sehen, wie immer wieder an Punkten, an denen es die deutsche Gesellschaft selbst betrifft, die Konsequenz ausbleibt, während die sprachliche Handlung, also nie wieder als Sprachakt oder der Gedenktag oder die Rede im Bundestag, freudig weiter betrieben werden.
Warum ist es so?
Ich glaube, auch darauf gibt es unterschiedliche Antworten oder mögliche Hypothesen. Ich finde, die langweiligste wäre zu sagen, das ist so, weil man sozusagen nur so tut. Das wäre die einfachste. Also man tut so, als würde man es machen, man macht es aber nicht. Ich glaube, das Interessante ist, dass sich diese Gesellschaft tatsächlich eingeredet hat, dass die symbolische Ebene ausreicht. Also wenn wir es nur oft genug sagen, dann wird sich die Realität schon entsprechend verhalten. Das ist das Besondere am Theater, dass man sozusagen glaubt, die symbolische Handlung selbst wäre schon eine Praxis. Und manchmal habe ich so ein bisschen Sorgen, dass die Demos im Januar, Februar eine ähnliche Qualität haben, weil wir ja auch da sehen können, dass auf politischer Ebene die Konsequenzen völlig ausbleiben. Es gibt keine politischen Konsequenzen. Nein, Scholz läuft sogar mit bei den Demos.
Also es ist quasi ein kollektives Theater. Dann gehen alle auf die Bühne und sagen, so, wir machen jetzt mal mit, aber es wird sich nichts verändern.
Ganz richtig. Es ist nämlich ein kollektives Theater, wo Politik und Zivilgesellschaft eine Art Komplizenschaft eingehen, gemeinsam zu sagen, das reicht. Und warum ist das so? Und jetzt gehen wir ein bisschen zurück. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass diese Gesellschaft nie ein Interesse daran hatte, den Preis zu zahlen, den sie hätte zahlen müssen. Mhm. Wir haben über eine 500.000 Menschen, die direkt an der Vernichtung der Juden und Jüdinnen beteiligt waren. Davon sind 12.500 Menschen vor ein Gericht gestellt worden. Über 99% der Gerichtsprozesse haben niemals stattgefunden in Deutschland. Und ich glaube auch, dass daran keiner ein Interesse hatte und oder kaum jemand. Und das Interessante ist jetzt, dass Deutschland das Kunststück hinbekommt, sich eine neue Erzählung der erfolgreichen Aufarbeitung zu erzählen, ohne auf realer Ebene die Konsequenzen zu ziehen oder die Handlungen zu vollziehen, die man vollziehen müsste. Und das, muss ich sagen, je mehr ich mir das anschaue, hat eine gewisse Ähnlichkeit zu der christlichen Konzeption des Gebets. Also diese Vorstellung, dass wenn du eine Sünde begehst, du eine symbolische Handlung vollziehst und dann ist dir diese Sünde vergeben. Und das weicht stark ab von der Art und Weise, das sagt Achim Dörfer in seinem Buch, irgendjemand musste die Täter ja bestrafen, wie das Judentum sich Schuld und Aufarbeitung vorstellt. Im Judentum ist es so, was zwischen Mensch und Mensch kaputt gegangen ist, muss zwischen Mensch und Mensch geheilt werden. Und im Christentum funktioniert das nicht so, sondern das Gebet als symbolische Handlung wird zwischen Mensch und Gott eine Verarbeitung der Schuld organisiert. Und so funktioniert Erinnerungskultur bis zu einem gewissen Grad auch. Diese Idee, dass die symbolische Handlung bereits Erfüllung der Bearbeitung der Schuld ist. Und jetzt sehen wir aber eine Realität um uns rum, die uns sehr deutlich zeigt, dass dieses Modell nicht funktioniert. Und ich warte so ein bisschen darauf, dass wir anfangen, das als eine Krise zu erleben, weil wir ja wahnsinnig viel auf dieser Idee der guten und gelungenen Aufarbeitung aufgebaut haben, inklusive der Wiedervereinigung der beiden Deutschlande. Stellen wir uns mal vor, wir müssten jetzt sagen, diese Wiedervereinigung war Ergebnis einer falschen Hypothese davon, dass wir mit diesen Dämonen der Vergangenheit erfolgreich umgegangen sind. Und ich glaube, damit sozusagen, da öffnet sich dieser ganze Schal, den wir uns da gestrickt haben, öffnet sich wieder, dieser Fußballschal.
Mhm. Ich bin schon die ganze Zeit versucht zu fragen, nicht gibt's Hoffnung, sondern zwei Fragen, warum hat man so ein großes Bedürfnis, Dinge aussöhnen zu wollen? Warum können wir uns nicht mit einer Unversöhnlichkeit auch zufrieden geben? Das würde ich aber gerne noch nach später schieben, weil ich würde gerne nochmal jetzt Zeitsprung, so grob, das wird holzschnittartig bleiben, aber dennoch, glaube ich, ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wie wir eigentlich in welchen Phasen seit 1945 erinnert haben. Ich grenze so ein bisschen ein auf die westdeutsche Erzählung, gern auch mit Schlenkern in die DDR. Aber was gab es da eigentlich so für Phasen? Ich habe aus deinen Büchern so drei raus identifiziert. Das erste wäre Vergangenheitsbewältigung, das zweite wäre Wiedergutwerdung und das dritte ist eben Versöhnungstheater. Bin ich damit recht?
Ja, ich würde sagen, das sind die drei Phasen zumindest, die ich bei Versöhnungstheater ausarbeite. Und ich kann die einfach noch so ein bisschen total schärfen gerne. für was das eigentlich heißt. Diese erste Phase der Erinnerungsarbeit, die können wir, glaube ich, guten Gewissens mit Konrad Adenauer verbinden, endet auch relativ genau mit dem Ende von Konrad Adenauers Regierungszeit. Und die ist charakterisiert durch eine doppelte Bewegung. Eine der internationalen Wiedergutmachungspolitik, so heißt es damals, also die Luxemburger Abkommen, die Aussöhnung mit Israel als Symbol für Aussöhnung mit den Juden auf der einen Seite und einer innenpolitischen Amnestiegesetzgebung, also einer Nicht-Strafverfolgung von Leuten, die in der Nazizeit Menschen umgebracht haben oder andere Verbrechen begangen haben. Das sozusagen ist die erste Phase.
Zwei auseinanderklaffende Dinge, außen und
innenpolitisch. Richtig. Du hast sozusagen eine, schon da ist so ein bisschen dieses symbolische versus innenpolitische Realitäten angelegt. Und dann würde ich sagen, die zweite Phase beginnt mit dem Kniefall von Willy Brandt, der damals ja auch hochkontrovers war und dieser Idee der Anerkennung der eigenen Schuld. Das ist dann auch die zweite Generation, die an den Drücker kommt, wenn man so will, die sogenannten 68er. Und das ist die Phase, die wir gemeinhin mit der deutschen Erinnerungskultur assoziieren. Also wenn wir Erinnerungskultur sagen, meinen wir nicht Adenauer. Ne, dann meinen wir Willy Brandt und dann meinen wir Richard von Weizsäcker. Also diese bekannte Rede, 8. Mai 1985, wir wurden nicht besiegt, wir wurden befreit. Das sozusagen ist der Pathos dieser zweiten Phase. In die gleiche Phase fällt die Einrichtung von Gedenktagen, von Gedenkorten. Es werden bewegende Reden gehalten, symbolische Gesten wie der Kniefall. Und jetzt würde man ja denken, dass mit dieser zweiten Phase auch eine Praxis verbunden ist, zum Beispiel der juristischen Aufarbeitung. Und genau diese Praxis bleibt aus, zumindest in diesen Jahrzehnten. Und das ist schon bemerkenswert, weil man hier schon sehen kann, wie die symbolische Ebene explodiert in ihrer Aktivität, während auf der realen Ebene eigentlich die Inaktivität der Jahrzehnte davor weiter existiert. Und da gibt es natürlich einzelne Gegenbeispiele, das ändert aber nichts daran, dass im Allgemeinen die sozusagen auf der praktischen Ebene nichts passiert und man sogar sagen kann, diese symbolische Ebene ist eine Art Ersatzhandlung für das, was zu tun gewesen wäre. Das endet mehr oder weniger gezwungenermaßen 89-90 mit dem Fall der Mauer und der Frage, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Und das ist auch der Punkt, wo man sich auf die Suche begibt nach einer Erzählung, die diese sogenannte Wiedervereinigung zweier Deutschlande legitimieren kann. Und plötzlich entsteht etwas, von dem, glaube ich, auch die Akteure dieser zweiten Phase noch gar nicht ausgegangen waren. Nämlich diese Idee, dass diese zwei Jahrzehnte eine erfolgreiche Aufarbeitung gewesen wären, die man jetzt rückblickend als Legitimierung benutzen kann, um die 90er Jahre einzuleiten. Das erzählt uns auch ein bisschen was darüber, wie manchmal Narrative unsere eigenen Selbstbilder überholen können. Also man muss nicht in den 70er, 80er Jahren dabei gewesen sein und sozusagen das geglaubt haben, dafür, dass ab den 90er Jahren diese Story erzählt wird. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Einsicht auch dieser verschiedenen Phasen, dass eine dritte Phase dann plötzlich die dahinterliegenden Jahrzehnte ordnet auf eine Weise, von der man dann sagt, das ist passiert. Und die immer, wenn man sich's anschaut, merkt man, so richtig passiert ist es nicht, aber wir erzählen uns das jetzt einfach. Und wir glauben als Erinnerung daran, dass diese Erzählung bereits ausreicht. Ja? Und ab den 90er Jahren findet dann diese Geschichte der erfolgreichen Aufarbeitung Anwendung an allen möglichen Punkten, an dieser Idee des wiedervereinigten Deutschlands, an der Idee des Wiederaufbaus des Stadtschlosses in Berlin, an der Idee, dass man endlich wieder stolz sein kann auf Deutschland und so. Also das wären dann sozusagen Figurationen, die ganz häufig kombiniert sind, und daher kommt der Name Versöhnungstheater, mit dem Pathos der Versöhnung. Und das sehen wir bis heute beim Bundespräsidenten Steinmeier, der in keiner Rede eigentlich zu dem Thema diesen Begriff der Versöhnung auslässt und immer sagt, das Wunder der Versöhnung, das Geschenk der Versöhnung, eine Idee, dass über die deutsche Erinnerungskultur zwischen Juden und Deutschen eine Versöhnung stattgefunden hätte. Und da war für mich so ein bisschen so ein Einhakpunkt, weil ich mich gefragt habe, Moment mal, wer hat hier eigentlich diese Versöhnung angeboten? Und auch da wieder muss man sagen, niemand. Also, oder jetzt mal von einzelnen Menschen abgesehen, gibt es natürlich keinen groß angelegten Versöhnungspathos von jüdischer Seite. Warum nicht? Weil die jüdische Seite überhaupt kein Bedürfnis danach hat, sich sozusagen zu versöhnen. Versöhnung setzt auch so ein bisschen voraus, dass es einen Streit gab. Auch das ist schon eine etwas steile Anordnung für das, was 33 bis 45 und davor in Deutschland zwischen Juden und nichtjüdischer Gesellschaft passiert ist. Und dachte mir, das ist doch kurios, dass hier eine deutsche Seite sich einfach hinstellt und sagt, danke für die Versöhnung. Und auch da wieder glaubt, je öfter sie es sagt, umso mehr wird es schon der Realität entsprechen. Und dagegen, und das ist dann wieder Desintegration, war, glaube ich, der Impuls von meiner Seite zu sagen, Moment mal, das ist eure Story. Ich glaube, Juden, Jüdinnen und andere Menschen, die mit dieser Kontinuität rechter Gewalt zu tun haben, würden eine völlig andere Geschichte erzählen.
Warum gibt es trotzdem keine Ahnung, ich frage mich gerade, warum gibt es eigentlich nicht einen Skandal, den es ja häufig braucht, um eine derartige Irritation herzustellen, dass sich da was ändert? Also warum läuft es einfach so weiter? weil die Dominanzgesellschaft zu groß ist und das Agreement in dieser Dominanzgesellschaft dafür auch zu groß ist?
Ja, ich glaube, das ist sicher ein Faktor, dass wir es mit einer extrem Überlegenheit dieses extrem Dominanz dieses deutschen Begehrens nach Gutwerdung zu tun haben. Es ist sehr, sehr schwierig, sich von, konzentriere mich mal auf die jüdische Seite, sich von jüdischer Seite diesem Begehren zu entziehen, weil es ja auch kombiniert ist mit Anerkennungsressourcen, mit der Idee des Schutzes, der Idee der, der Gemeinsamkeit, der Akzeptanz. Das sind alles Angebote, die natürlich für eine verfolgte Minderheit attraktiv sind. So. Das heißt, ich glaube, darin liegt schon auch eine große Problematik und ich glaube auch eine, die was mit der Art und Weise zu tun haben, wie wir uns Gesellschaft bis in die Gegenwart vorstellen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich wirklich jede demokratische Partei, die im Moment im Bundestag ist, wo ja jedes Parteiprogramm von dem Integrationsbegriff redet. Integration setzt schon voraus, dass es eine Dominanzposition gibt und Minderheiten, die sich da hineinzubewegen haben. Und deswegen ist eine der zentralen Impulse auch meiner Essays und der Arbeiten im Theater gewesen, zu überlegen, was könnte und müsste eigentlich eine Alternative sein angesichts einer radikal vielfältigen Gegenwart in dieser Gesellschaft, Gesellschaft so zu denken, dass nicht die Seehofers und Merzes dieses Landes entscheiden dürfen, wer deutsch ist und wer nicht, sondern dass wir sagen, Moment mal, wer seid ihr eigentlich? Wie kommt ihr überhaupt dazu? Natürlich ist Kreuzberg genauso Teil dieses Landes wie Gilamoos. Was für eine lächerliche Art, diese Dinge gegeneinander auszuspielen.
Und warum haben wir so viel Angst vor, also ich frage wahrscheinlich, wie ich den Falschen, aber warum haben wir so viel Angst vor Pluralismus, vor Diversität, vor offenen Fragen und warum sind wir immer alle so bemüht, definitive Antworten zu geben, als uns vielleicht neue Fragen zu stellen?
Ja, ich glaube, also ich würde sagen, auch darüber gibt es dann natürlich wieder unterschiedliche mögliche Antworten. Ich finde einige davon ganz, ganz gut. Eine wäre vielleicht, dass das vielleicht eine Art Restbestand der nicht vollständig demokratisierten deutschen Gesellschaft ist. Also diese Idee, dass eine Perspektivenvielfalt keine Bedrohung bedeutet, das ist nach wie vor extrem schwierig zu vermitteln und ich erlebe das auch bei meinen Veranstaltungen. Manchmal sage ich auch am Anfang, passen Sie auf, ich bin nicht hier, um Sie von meiner Meinung zu überzeugen. Das heißt aber auch, ich bin nicht hier, um von Ihrer Meinung überzeugt zu werden, sondern wir lernen mal aushalten, dass wir unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen haben. Und das ist in Bezug auf Erinnerungsarbeit ja total zentral, zu sagen, ich will ja gar nicht mich lustig machen über das Bedürfnis von Menschen nach Versöhnung. Ich weiß schon, wo das herkommt. Das Problem ist nur, wenn dieses Bedürfnis verallgemeinert und allen anderen übergeholfen wird, und zwar so weit übergeholfen wird, dass man Danke dafür sagt, obwohl die andere Seite es überhaupt nicht angeboten hat. Und das auszuhalten, dass mit der Shoah und mit der Gewalt, die bis heute passiert, eine Art Untröstlichkeit verbunden ist, die ja nicht einfach weggeht, weil die andere Seite ein paar Steine hinlegt und sagt, das ist jetzt unser Gedenkort. Dass es dafür Raum braucht, für diese Traurigkeit und für die Abwesenheit der Familien und so. Also das sind ja wirklich manifeste Lücken, manifeste Erschütterungen im Weltvertrauen, das sind Verarmungsprozesse, die stattgefunden haben, das sind Traumata, die sich eingeschrieben haben über Generationen, das sind alles Sachen, die können nicht sinnvollerweise ausgeräumt werden, nur weil die andere Seite sich das wünscht. Und mir scheint, dass diese Perspektivenvielfalt was wäre, daran müssen wir uns noch gewöhnen, aber es ist wahnsinnig wichtig, das zu ertragen. Dass es Menschen gibt, wenn man sagt plurale Gesellschaft, man auch sagt unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Gefühle. Das ist das eine. Das andere ist, dass diese Angst vor der Vielfalt tatsächlich eine lange Tradition in Deutschland hat. Und damit meine ich nicht Nazi. Ich hatte jetzt gerade wieder ein Gespräch mit Leuten übers Stadtschloss. Wenn ich lange Tradition meine, dann geht es nicht um rechte Ecke. Darüber können wir auch reden. Ich will es nicht ausschließen, aber es ist wirklich nicht der zentrale Punkt. Worum es mir geht, ist, dass es eine Art schon lange in den Ursprüngen des Nationalgedankens in Deutschland verwurzelte Vorstellung davon gibt, was eine Nation ist und was sie auch gegen Frankreich oder gegen England oder so auszeichnet. Und darin liegt einfach schon diese Vorstellung der kulturellen Überlegenheit, das war ja das, was man gegen Frankreich in Stellung gebracht hat, die Kulturnation, und die Idee der Homogenität. Also ne, die natürlich auch reagiert auf die reale Heterogenität, die deutsche Gesellschaft immer gehabt hat. Und jetzt sozusagen kann man sagen, das ist der Ort, an dem Leute glauben, dass das eine, an dem wir immer noch sind, wenn wir Integration sagen. Also diese Idee, dass eine Gesellschaft relativ homogen sein muss, um gut zu funktionieren. Und das ist nicht ohne Alternative. Das ist nicht selbsterklärend und auch nicht selbstverständlich. Das ist eine deutsche Tradition, über Gesellschaft nachzudenken. Zeitgleich, wenn wir uns das 20. Jahrhundert anschauen, würde ich schon die Frage aufwerfen, auch empirisch, also historisch fragen, stimmt es denn, dass diese Gesellschaft an ihrer Vielfalt zugrunde gegangen ist? Und da würde ich einfach sagen, ehrlich gesagt, die Katastrophen dieses Landes haben vor allem mit einem exzessiven Bestreben nach Homogenität zu tun, was im Zweifelsfall mit maßloser Gewalt umgesetzt worden ist. Und ich sehe weder historisch noch angesichts einer pluralen Gesellschaft, die ja gemeinsam erstmal existiert, warum man jetzt die Pluralität als zentrale Bedrohung bezeichnen sollte. Es erschließt sich mir einfach nicht. Und es scheint mir auch nicht der Realität zu entsprechen, die ich sicher auch als Innenstadt-Berliner kennengelernt habe. Berlin ist wahnsinnig vielfältig und es existiert ja immer noch. Und ich bin mir nicht sicher, ob man nicht diese Erfahrung auch nehmen könnte, um zu sagen, Vielfalt ist der Ausgangspunkt, von dem wir starten. Es ist nicht der Punkt der Angst, auf den wir zulaufen.
Und wahrscheinlich wird deswegen auch, wenn es quasi so ein lebendiges Beispiel gibt von, es funktioniert, ja, jetzt machen wir es mal, dampfen wir es mal so ganz, also ich simplifiziere jetzt enorm, aber quasi eine Person sagt, ah ja, in Berlin ist es offenkundig möglich, dann lass uns doch mal lustig machen über Berlin und sagen, ah ja, so wie in Kreuzberg in euren Großstadt-Linkseliten, so ist halt nicht Gilamos. Ob das nicht auch schon Distanzierungsversuch ist, obwohl man eigentlich ja sieht, dass Pluralismus sehr gut funktioniert.
Also ich würde ja immer sagen, ehrlich gesagt, ich erlebe das auch immer wieder, dass Leute mir dann wie so ein bisschen ärgerlich vorwerfen oder mich fragen, ob ich denn denke, dass XYZ nicht erlaubt ist oder so. Und ich denke, sie überschätzen meine Macht maßlos und das ist auch wirklich nicht das, was es bedeutet, als einem Teil einer Minderheit in Deutschland zu leben. Man muss doch alles Mögliche ertragen. Das Interessante ist, dass die dominanzkulturelle Seite nicht gelernt hat, Dinge zu ertragen. Ich muss damit leben, dass es hier schon immer Rechte gibt. Und ich muss übrigens auch damit leben, dass die Gesellschaft so tut, als gäbe es sie nicht. Das ist übrigens eine Form von Gaslighting, mit der ich groß geworden bin. Die 90er Jahre waren ja im Prinzip geprägt davon, dass es auf der Straße rechter Terror stattgefunden hat. Pogrome, Menschen wurden aus Straßenbahnen geworfen, abgestochen, zu Tode verbrannt. Und gleichzeitig eine Gesellschaft, die sagt, wow, so toll, wie wir das mit der Aufarbeitung hinbekommen haben. Das muss dir doch ins Hirn fahren als eine komische Form von Spaltung. Und ich kann nur erahnen, was das heißt, auch aktuell für Menschen, die lernen gerade, was Deutschland so ist, ja, indem sie die Sprache lernen und irgend so einen Integrationskurs machen oder so, dass das auch als eine Art von Widersprüchlichkeit einem begegnen muss, die man erstmal, also die irgendwie Fragen aufwirft, ja. Und ich glaube da, also mir scheint, dass dieser Vorwurf der Intoleranz wirklich deplatziert ist auf Seiten derjenigen, die schon immer aushalten mussten, was Deutschland ist. Er ist tatsächlich besser platziert auf Seiten derjenigen, die nicht akzeptieren wollen, dass es hier Leute gibt, die um ihr Leben fürchten, während andere sagen, so ein bisschen mehr Heimat wäre halt schön.
Warum ist der Wille in der deutschen Dominanzgesellschaft oder in der Aufführung des Gedächtnistheaters seit 1945 so groß, sich zu versöhnen? Woher kommt das eigentlich? Weil wenn ich jetzt überlege, ich bin 1990 geboren, ich würde mich zu dieser Dominanzgesellschaft sicher zählen, so wie ich sozialisiert bin. Ich habe das, also ich denke darüber im Moment viel nach, deswegen bricht da auch total viel auf. Und ich frage mich schon, woher kommt dieses intrinsische, oh nee, wir müssen das gut machen, auch die nächsten 15 Generationen, woher kommt das?
Also, ich glaube, wenn wir diesen Faden Christentum nochmal aufgreifen, dann ist natürlich Versöhnung ein sehr christlicher Begriff, einer, der sogar sehr zentral ist im Christentum. Und ich erlebe immer wieder, dass ich, wenn ich darüber spreche, in meinen Lesungen auch mit Christen besonders irgendwie so Diskussionsbedarf besteht, weil für die wirklich schwierig ist diese Vorstellung, dass es eine Schuld gibt, die nicht versöhnt wird. Und das Eigenartige ist, dass man diese Hoffnung permanent der jüdischen Seite unterschiebt. Also Weizsäcker zitiert den Baal Shem Tov, einen zentralen Rabbi/Wunderrabbi-Gelehrten aus Osteuropa aus dem 19. Jahrhundert und zitiert ihn, um zu beweisen, dass die Erinnerung der Schlüssel zur Versöhnung/Erlösung ist. Und da muss man einfach sagen, das ist nicht, wie das Judentum Erinnerung denkt. Das Judentum denkt Erinnerung zu Pessach, zu all diesen Festen, an denen man über Verfolgung nachdenkt und sie erinnert, geht es darum, dass die Gerechtigkeit dafür noch aussteht. Dass man am Ende aller Tage erwartet, dass der Erlöser, der Messias kommt und für Gerechtigkeit sorgen wird. Was übrigens einer der Gründe ist, warum aus jüdischer Sicht diese Idee der Erlösung der Welt durch Jesus ein bisschen unplausibel ist, weil diese Gerechtigkeit noch nicht da ist und übrigens auch nach 45 nie da war. Und wenn man Versöhnung sagt, dann doch zumindest um den Preis dieser Gerechtigkeit und dieser Rechtsprechung. Und da die nicht stattgefunden hat, ist es hochgradig unplausibel, diese Art von Versöhnung dennoch einzufordern. Und ich glaube, wir haben ja jetzt einen Punkt erreicht, an dem sind die letzten Prozesse gelaufen, die Leute sind jetzt zu alt oder tot. Nicht nur die Zeitzeuginnen sterben ja, sondern auch die TäterInnen. Und an diesem Punkt muss man sagen, dieses Kapitel ist ein weiteres Kapitel in der Geschichte jüdischer Verfolgung, die ungesühnt geblieben ist. So. Warum sich die TäterInnenseite angesichts dieser Gewalt wünscht, dass die andere Seite ihr vergeben mag, das hat, glaube ich, mit zwei Dingen zu tun. Das eine ist die Angst vor der Rache. Also man sucht sich die versöhnlichen Juden, weil man schon weiß, dass die allen Grund hätten. Also was ich auch in Bezug auf zum Beispiel die USA und die Diskriminierung von schwarzen Menschen da oder in Bezug auf Kolonialismus kenne, also diese Angst davor, dass die Leute was einfordern könnten und gleichzeitig das Bewusstsein darum, dass sie alles Recht dazu hätten. Eine Vorstellung, die man so ein bisschen probiert zu unterlaufen, indem man diese Figur der Versöhnung immer wieder positioniert und sagt, aber jetzt ist doch wieder gut, oder? Oder andersrum, danke, dass es jetzt wieder gut ist. Und ich glaube, darin liegt so eine, also darin zeigt sich einerseits die Angst und andererseits dieses Bedürfnis, das eigene Drama, die eigene Dramaturgie, die dramaturgische Erwartung auf ein Stück, was auf dieses gute Ende hinausläuft, zu positionieren oder in den Raum zu bringen und durchzusetzen. Und da, auch da ist es wieder ein Theater, dass das letztlich eine Dramaturgie ist, die großartige, sozusagen das, den großartigen Fall Deutschlands mit der unfassbaren Wiedergutwerdung Deutschlands kontrastiert. Je schlimmer die Shoah, umso höher die Gutwerdung. Kein anderes Land hat das geschafft und so weiter und so fort. Und das ist natürlich schon eine sehr spezifische Erzählung für ganz bestimmte Menschen, die sich davon wie so von diesem Pathos gerührt fühlen dann.
Also hängt Erinnern ausbrechend daraus auch damit zusammen, dass man vielleicht davon ausgeht, dass das Stück nicht gut endet?
Ich glaube, das ist die reale Möglichkeit, auf die wir gerade zusteuern, ist, dass dieses Stück nicht gut enden wird, ja. Und dass wir, glaube ich, uns tatsächlich was vorgemacht haben. Und zwar nicht aus bösem Willen. Und das ist auch wieder wichtig, weil ich manchmal das Gefühl habe, Leute fühlen sich so davon so wie gekränkt, dass ich ihre Lebensleistung nicht anerkenne. Das ist ja das zentrale Narrativ der 68er, muss man auch sagen. Die Revolution hat ja nicht geklappt, aber die Aufarbeitung hat geklappt. Und wenn man das jetzt auch noch in Frage stellt, was hat dann eigentlich noch geklappt? Dann muss man sagen, das ist schon wieder chauvinistisch, weil der Feminismus war ja tatsächlich ein bisschen erfolgreicher vielleicht als die Erinnerungskultur. Aber mir ist es wichtig zu unterstreichen, dass es hier nicht darum geht, eine Intention in Frage zu stellen, sondern eher zu sagen, wir müssen gemeinsam davor erschrecken, dass dieses Projekt gescheitert ist. dass dieses Projekt, eine Wiederholung der Geschichte zu verhindern, in dem Moment, wo die AfD bei über 20% liegt, gescheitert ist. Und dass wir uns fragen müssen jetzt eigentlich, was bedeutet dieses Scheitern eigentlich für die Dinge, die wir uns selber seit Jahrzehnten erzählen? Und das wäre, glaube ich, ein echtes Aufbrechen von so Narrativen. Da würden wir plötzlich, müssten wir wirklich mal anfangen zu überlegen, was jetzt? Ist vielleicht Antifaschismus doch die sinnvollere Konstellation gegen die bürgerliche Mitte? Hat die bürgerliche Mitte vielleicht wirklich nicht, historisch ja sowieso nicht, aber auch nach 45 nicht, die Rolle gespielt, die sich so Konrad Adenauer und Westdeutsche so gewünscht haben? Und war vielleicht das, was wir im Januar gesehen haben, nicht viel mehr Ausdruck auch von einem Teil der Bevölkerung, die einfach keinen Bock darauf haben, dass die Demokratie vorbeigeht? Und wäre das nicht eigentlich eine viel interessantere Konstellation, über die wir jetzt nachdenken müssten?
Und die, also ich bin vorhin so extrem hellhörig geworden bei dem, was du gesagt hast, wenn diese Demonstrationen, die jetzt seit der, also es wird ja sehr in direkten Zusammenhang gebracht, diese Korrektiventhüllungen, was auch immer da enthüllt wird, aber das quasi, dass die nächste Stufe von Gedächtnistheater ist, dass da nicht nur wenige Menschen auf der Bühne was auffüllen, sondern dass quasi jetzt alle sagen, wir steigen da jetzt auch mit auf die Bühne und schreien das im Chor, also so jetzt ist der Chor angekommen. Da gibt es ja zwei Varianten. Entweder da passiert tatsächlich was oder es ist quasi eine kollektive Selbstvergewisserung, die Demonstration. Gehen wir mal davon aus, machen wir es erstmal das Negative, gehen wir davon aus, es ist eine kollektive Selbstvergewisserung im Gedächtnistheater. Wie geht's weiter?
Es ist, woran ich mich erinnern musste bei diesen Demos, man muss sagen, es ist ja immer einfach, Dinge zu kritisieren und daneben zu stehen und zu sagen, bringt ja eh nichts. Und ich war bei der ersten Demo in Berlin vom Kanzleramt am Tag oder am Tag nach der Korrektivrecherche, da waren so 1000 Leute und wir standen auf so einer klapprigen Rumpelbox und haben geredet und dann Schnitt, einen Monat später war ich wieder auf einer Demo, da sprach ich vor 300.000 Leuten in Berlin. Und es war ja die größte Demonstrationsbewegung seit 45 in Westdeutschland, seit 89, 90 in Ostdeutschland. Das ist ja erstmal ganz schön krass. Und es ist auch besser, als wäre es nicht da. Das ist erstmal wichtig zu sagen. Und ich glaube, sozusagen, was wir davon mitnehmen, auf jeden Fall ist das Bewusstsein, dass wir nicht allein sind. Und das wird ein Bewusstsein sein, von dem ich ausgehe, dass wir das noch brauchen werden. Sehr intensiv brauchen werden in diesem Land. Und gleichzeitig musste ich denken an eine Aufarbeitung der Black Lives Matter Bewegung in den USA. Cedric Jones hatte ein Buch geschrieben danach, das hieß The Panthers Won't Save Us, wo es darum geht, genau um diesen Befund, wir haben hier die größte Bewegung seit der Civil Rights Movement, aber auf politischer Ebene passiert im Prinzip nichts. Und das zeichnet sich ja so ein bisschen auch ab, gerade in Deutschland. Wir haben die größte Bewegung seit 45, seit 89 und auf politischer Ebene passiert im Prinzip nichts. Die Parteien sind nicht in der Lage, also die Left of Center, sag ich mal, die Grünen und, weil es keine andere gibt, die SPD, sozusagen, die müssten das ja irgendwie in politischen Druck übersetzen. So genau wie die Bauernproteste von den Konservativen im politischen Druck übersetzt wird. Und das passiert nicht so richtig. Und ich, also nur ein Beispiel dafür, was das heißen würde. Man hätte doch dieses Gesetz zur Verschärfung der Rückführung, man hätte es doch in dem Moment nicht verabschieden müssen. Man hätte doch sagen können, Moratorium, Moment mal, langsam, langsam, hier gibt es einen Volkswillen, der sich gerade formiert, wir müssen mal ein bisschen abwarten. Passiert nichts, wird einfach durchgewunken, so als wäre das, was die Leute auf der Straße meinen oder als wäre es egal. Und es geht ja noch weiter, weil Baerbock und Scholz und dieser Lindner und so, die gehen ja sogar mit demonstrieren. Und auch da wieder glauben vielleicht, dass das schon reicht, also dass die Demonstration selber bereits was bedeutet. Und ich vermute, bin mir ziemlich sicher, in einem halben Jahr, wenn die Wahlen stattfinden in Thüringen und Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg, dann werden wir merken, dass das nicht reicht, dass das sozusagen diesen Effekt nicht gehabt hat. So. Und ich glaube, darüber denke ich nach. Also was passiert jetzt gerade? Was ist hier, was haben wir gerade vor Augen? Und mir scheint, eine der Dinge, die wir vor Augen haben, ist, dass diese 3 Jahrzehnte Symbolpolitik oder 3 Jahrzehnte Repräsentationspolitik oder 3 Jahrzehnte Hoffnung darauf, dass wenn wir die Sprache ändern, dann wird sich die Realität ändern. Oder wenn wir die Bildsprache ändern, wird sich die Realität ändern. Oder. Dass das so nicht mehr funktioniert. Mag sein. Ich glaube schon, dass das solange wie der Staat auf queere Körper im Raum aggressiv reagiert hat, solange war das eine sinnvolle Intervention. Aber mittlerweile bedeutet das nichts mehr. Und da sind wir da angekommen, wo die Erinnerungskultur schon lange ist. Mir scheint, die Erinnerungskultur ist fast so eine Art Vorstudie dafür, dass das, was man sagt, dann nichts heißen muss. Mhm.
Du hast auch angesprochen, die letzten TäterInnen, die letzten ZeitzeugInnen sterben. Diese Zäsur wird irgendwann, ich weiß nicht, wer sie ausruft, aber irgendwann wird dann wissenschaftlich klar sein, dass jetzt wirklich die Letzten verstorben sind. Mhm. Haben wir gesellschaftlich verstanden oder noch banaler, was wird das alles ändern? Und wann werden wir verstehen, dass sich da was ändert?
Mhm. Also ich glaube, dass wir gerade aktuell auch in so einer Art Fetischisierung des Authentischen uns befinden, auch künstlerisch. Also diese Idee, dass der Körper und die Erfahrung selber irgendeine Form von Wahrheit transportiert, die das Theaterstück nicht transportieren kann. Also so ein bisschen auch so eine Fiktionsskepsis, vielleicht auch Feindlichkeit sogar, zu sagen, ich will nicht etwas spielen, was ich nicht bin. Was gar nicht meiner Vorstellung von Kunst entspricht, auch nicht dem, was wir mit Desintegration ja angepeilt haben, nämlich zu sagen, was auch immer ihr projiziert, das sind wir jetzt und damit spielen wir. Es ist eine sehr unspielerische und auch unironische Art der Authentizitätsfixierung, finde ich. Eine, die sich spiegelt in einer Methode, die, glaube ich, stärker zunehmen wird jetzt, wenn die ZeitzeugInnen sterben, und das ist die dokumentarische Methode. Also die Idee, dass man die Archive nutzt, um zu zeigen, was wirklich gewesen ist. Ich glaube, da öffnen sich einige Probleme. Eins davon ist, über die ich auch in Versöhnungstheater nachdenke, eins davon ist, dass wir mit dieser Methode nur über die Dinge reden können, die passiert sind. Wir haben keine Methode, um 99% der Prozesse zu erzählen, die nie stattgefunden haben. Es gibt sie nicht. Und wenn wir die Methode des Dokumentarischen anwenden, dann verzerren wir automatisch das, was hinter uns liegt. Ähnlich übrigens, wie schon eine Zeitzeuginnenschaft ja eine bestimmte Sache implizit immer mitvermittelt, nämlich das Überleben. Und auch das Überleben ist ja eher die Ausnahme als die Regel und damit auch schon die Verzerrung von etwas, von dem wir in dessen Abgrund wir in diesem Moment nicht schauen müssen. Weil wir sagen, na, immerhin hat sie jemand überlebt.
Kommuniziert sich nicht auch bei Überlebenden, die Zeugnis ablegen, so hat es Dori Laub genannt, in einem wahnsinnig spannenden Essay. Zeugnis ablegen heißt es. Und der sagt, dass eigentlich das viel Dominantere, was sich in einem Überlebenszeug, in einem Bericht manifestiert, ist die Schuld des Überlebthabens. Und dass das, was so Bedrohliches auslöst, nur wir lesen das halt nicht. Wir lesen die Ebene, also es ist ja ganz grauenhaft, ja, wenn jemand von etwas erzählt, was er überlebt hat, und da aus ihm spricht eine Schuld, dass er überlebt hat. Aber wir bleiben auf Ebene 1 hängen. Mhm.
Total. Das finde ich eine Schwierigkeit. So ein bisschen die Frage, wo stellt man jetzt die analytische Kamera auf? Es ist ja vielfach auch in Texten immer wieder durchgearbeitet, diese Idee, warum wurde ich eigentlich verschont? Was ja in Israel in den ersten Jahrzehnten dazu geführt hat, zu sagen, die Guten, die wurden umgebracht und nur die Gierigen haben überlebt. Und so, also gab es ja ein richtiges Misstrauen auch den Überlebenden gegenüber, gepaart mit dieser Schuld des Überlebens. Das ist sozusagen, wäre eine Blick aus der Community derjenigen, die verfolgt wurden.
Ja, weil meine Frage ist, wie gehen wir mit dem historischen Material um? Weil da ist ja natürlich niemand mehr, der das steuert, der das lenkt, der in was Prozessuales mit uns geht, sondern du ganz banal, Sophia Posmisch ist 2022 verstorben. Wir hatten natürlich Videomaterial und ich habe jetzt erstmal gesagt, ich will das nicht ich will da keine Schnitte setzen, weil ich setze ja die Schnitte. Ich habe keinerlei Möglichkeit mehr, jedenfalls mit ihr in Dialog zu treten. Natürlich hätte ich genug Leute gehabt, die sie kennen und auch Expertinnen, die mit mir darüber geguckt hätten. Aber mir war die Markierung, dass ich weiß gar nicht, was mit dem Material anzufangen ist, erstmal wichtiger und zu sagen, alle Sachen, die ich von ihr drucke oder lasse, mache ich ungekürzt, weil ich gar nicht die Skills habe, nicht gesellschaftlich darauf vorbereitet bin, was das bedeutet.
Also wir arbeiten gerade in Nürnberg an einem Wochenende, was Mitte Juni stattfinden wird. Das heißt, die anderen Auschwitz-Prozesse, wo wir probieren, diese unterschiedlichen Methodologien für ein Erzählen der Abwesenheit oder für ein Erzählen des Nichtgeschehens oder so zu finden, der Archive, die nie entstanden sind oder der Handlungen, die nie vollzogen wurden. Ich glaube, das ist eine genuin künstlerische Frage, die eigentlich super interessant ist. Ich würde sagen, damit, das wäre doch jetzt vielleicht positiv gesprochen, ein echter Aufbruch, ein postdokumentarisches Theater zu sagen, was machen wir eigentlich, wie erzählen wir denn die Abwesenheit? Und ich finde da, also da gibt es auch in der jüdischen Tradition natürlich auch nach 45 bestimmte Ideen. Ideen übrigens, die in der Interpretation in den deutschen Rezeptionsraum häufig übergangen wurden. Also eine Nelly Sachs ist die Dichterin der Versöhnung, nicht die Dichterin der Abwesenheit. Vielleicht muss man auch Leute neu entdecken, die einem vermeintlich klar sind, um zu schauen, was haben die eigentlich noch so zu erzählen gehabt? Was heißt denn bei Nelly Sachs, dass die Wunde sich nicht schließen darf? Was würde denn das bedeuten für so eine Idee der Gutwerdung oder für eine Idee des Wundenschließens in der Berliner Mitte oder einer rekonstruierenden Architektur oder so? Also ich glaube, dass wir da methodisch tatsächlich an einem neuen, vielleicht einem neuen Paradigma stehen könnten oder einem neuen Ansatz, neuen Ansätzen, wenn man so will, was nochmal danach fragt, was eigentlich uns die Dokumente vermitteln und was wir auch erzählen müssen. Und zwar ganz bewusst erzählen müssen, weil wir niemanden haben, der sie uns erzählt.
Ich höre immer mit so einer ganz banalen Frage auf, die wahrscheinlich auch total christlich internalisiert ist, wie mir gerade auffällt, weil so eine positive Erzählung des letzten Aktes dann irgendwie am Ende von so einer Folge immer da sein soll. Aber stellen wir uns vor, Dominanzgesellschaft, ein Individuum hört gerade zu und fragt sich, ja, was kann ich denn tun, damit es jetzt anders wird? Ganz individuell.
Ich finde, einen Bogen, den ich irgendwie spannend finde, ist das, was wir jetzt gerade alles besprochen haben über die verschiedenen Phasen der Erinnerungskultur und so weiter, nochmal kritisch einzuholen und zu sagen, wir haben uns jetzt gerade auch in der Analyse bewegt in einem deutsch-deutschen Erzählraum. Und zwar, weil die Phasen der Erinnerungskultur immer noch die Phasen einer deutsch-deutschen Generationengeschichte sind. Ne? Erst die TäterInnen, dann die Kinder der TäterInnen, dann die Kinder der TäterInnen, die wieder stolz sein können auf Deutschland. Das ist so die ganz verknappte erinnerungskulturelle Normalisierungserzählung. Und dagegen ist es vielleicht wichtig auch zu sagen, dass es ja immer auch noch ganz andere Menschen in diesem Land gegeben hat, auch nach 45 schon, die nicht nur viel intensiver mit den Kontinuitäten der Gewalt zu tun hatten, also GastarbeiterInnen, schwarze Deutsche, Juden, Jüdinnen, Sintize und Romnia, sondern die auch andere Strategien und damit auch andere, sagen wir mal, Erzählungen der Erinnerungskultur erzeugen würden. Und ich glaube, das würde, wenn man das mitdenkt, dann würde das einige Probleme lösen, zum Beispiel diese Idee oder diese immer wieder als Vorwurf formulierte Frage, warum die Migranten unsere Lektionen nicht gelernt haben. Ich würde sagen, das ist eine Art Zuordnung, die bereits in der Frage etwas annimmt, was so nicht stimmt, weil MigrantInnen natürlich sich, seit sie hierher gekommen sind, selbst organisieren mussten gegen die Kontinuitäten rechter Gewalt. Und es wäre, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dieses Ownership, dieses Miteigentum an der Erinnerungskultur anzuerkennen und zu sagen, wenn wir abrücken von dieser Erzählung der Wiedergutwerdung der deutschen Seite, bekommen wir plötzlich in den Blick, wie die Widerständigkeit, vielleicht die besten Anteile an der Erinnerungskultur, aus einer ganz anderen Ecke kommen. Und plötzlich kommen wir an einen Ort, an dem der Vorwurf nicht mehr zieht, an dem man eigentlich sagen müsste, guck mal, das ist doch auch eure. Eure Eltern haben auch, die haben überlebt. So. Und wie haben die das gemacht? Und wie können wir dafür sorgen, dass das weiterhin so sein wird? Und ich glaube, dass das was ist, was bei den Demos ja sicher auch ein bisschen gefehlt hat. Es gab ja auch vielfach die Kritik, dass da doch sehr viel so das Dominanzdeutsche Deutschland sich da so gesammelt hat. Und mir scheint, dass man in dieser Teilhabe auch wie fast notwendigerweise andere Teile der Gesellschaft mit reinholt, und sagt, alleine schaffen wir das einfach nicht. Aber zusammen können wir das hinbekommen, und zwar auch, weil wenn wir die Vielfalt nicht mehr als Angst oder als Bedrohungsszenario denken, sondern als Grundlage, von der wir ausgehen, dann ist es doch auch der Ort, an dem die Widerständigkeit sich organisieren muss. So würde ich sagen.
Danke dir.
Ich danke dir.
Hand aufs Hirn. Mehr zum Hören, Lesen, Sehen, zum Denken und Fühlen auf apollon-dossier.de. Kritik, Liebe, Wut und Absurdes, was dir durch die Rübe rauscht, an christopher@apollon-dossier.de. Bis zur nächsten Folge. Hand aufs Hirn.